SWR 2 Forum.
Im Namen des Volkes löst die Justiz jetzt die Klimakrise. Unser Thema heute und mein Name ist Werner Eckert. Das Bundesverfassungsgericht macht der Regierung beinahe auch höchste Gericht in Frankreich. Die Niederlanden tun ganz Ähnliches. Ein niederländisches Regionalgericht zumindest hat mit Shell erstmals ein Unternehmen zum Klimaschutz verurteilt. Und wir fragen, verschieben sich da die Gewichte? Was bedeutet denn das für die Arbeitsteilung von Politik, Wirtschaft und Justiz bei diesem Thema? Wir diskutieren mit Professor Claudio Franzius. Er ist Direktor der Forschungsstelle für europäisches Umweltrecht an der Uni Bremen, mit Dr. Hubertus Barth, dem Geschäftsführer beim Institut der deutschen Wirtschaft, und Dr. Frank Bräutigam, Kollege vom SWR und Leiter der ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe. Professor Franzius, täuscht das oder steigt die Zahl von Klimaklagen weltweit?
Ja, das ist der Fall. Wir hatten bis vor kurzem in Deutschland wenig sogenannte Klimaklagen, aber es schwappt aus den USA in die restlichen Teile der Welt und wir haben inzwischen fast überall, in fast allen Mitgliedstaaten der EU, sogenannte Klimaklagen. Es gibt ein Dokumentationscenter in New York an der Columbia Universität und da werden die Klimaklagen dokumentiert. Das sind jetzt schon über 1000 Klagen, die entweder anhängig gemacht worden sind oder auch schon entschieden wurden.
Na, das beschäftigt ein paar Juristen. Hubertus Barth vom Institut der deutschen Wirtschaft, was ist Ihnen denn durch den Kopf gegangen, als Sie von dem Urteil gegen Shell in den Niederlanden erfahren haben? Das war eins gegen ein Unternehmen und nicht gegen den Staat.
Das stellt die Rollenfrage nochmal völlig neu. Wer ist denn für was eigentlich verantwortlich? Worauf kann man sich verlassen und wer muss was tun? Mit den staatlichen Regeln, europäischen Regeln, auch nationalen Regeln wird ja den Unternehmen eigentlich ein Rahmen gegeben und kein ganz konkretes individuelles Ziel vorgegeben. Das scheint jetzt in diesem Urteil solange das gültig ist, der Fall zu sein. Die Frage ist, ob das von späteren Instanzen nochmal wieder eingesammelt wird.
Darüber reden wir später. Frank Bräutigam hat über das Urteil des Verfassungsgerichts für die ARD intensiv berichtet. Mit einigem Abstand, war das wirklich die Klatsche für die Politik, als die es oft beschrieben worden ist?
Es war zumindest eine Überraschung, dass das so kam. Das war nicht unbedingt abzusehen. Erstmal von den Abläufen her, weil es keine große mündliche Verhandlung im Gerichtssaal gab, wie bei solchen Themen eigentlich üblich, zumindest bei den Großen. Bei solchen Verhandlungen kriegt man dann schon mal so ein Gefühl, wie die Richterinnen und Richter denken, für wie wichtig die das halten. Und inhaltlich war es bislang in solchen Konstellationen, wenn Bürger etwas vom Staat wollen, stärkeren Schutz für ihre Rechte, dann haben die Richterinnen und Richter oft gesagt, da hat die Politik großen Spielraum, Einschätzungsspielraum, solange die da nicht völlig willkürlich handelt, gehen wir als Richterinnen und Richter da nicht dran. Und deswegen ist diese Konstruktion, die da gewählt wurde, wir schützen quasi die Freiheitsrechte von morgen einer jungen Generation. Das war wirklich neu. Insofern hat die Politik, man hat ja gemerkt, innerhalb von Tagen auch da drauf reagiert. Das war schon ungewöhnlich.
Das Verfassungsgericht hat ja eigentlich viel Gestaltungsspielraum auch in diesem Fall der Politik gelassen. Ist ja ein ganz wesentlicher Punkt. Eigentlich hätte bis 2030 ja gar nichts explizit geändert werden müssen. Es stand ja nur drin, dass jenseits von 2030 noch ein paar Ziele fehlen würden. Wie erklärt sich dann trotzdem diese unmittelbare Wirkung, von der Sie gerade auch erzählt haben?
Ja, es geht um Gerechtigkeit unter Generationen. Das ist das, was dem Gericht da wichtig ist. Eine Klägerin, mit der wir auch gedreht haben, das ist Sophie Baxen, die wohnt auf Pellworm, einer Nordseeinsel. Ihre Eltern betreiben da einen Biohof und die hat uns erzählt, wie ihnen im wahrsten Sinne des Wortes das Wasser bis zum Hals steht, immer mehr auf so einer Insel und warum ihr das wichtig ist. Ja, die Richterinnen und Richter geben der Politik viel Spielraum, aber was die massiv gestört hat, ist, dass das Klimaschutzgesetz eben nur bis 2030 etwas regelt. Und wenn man das vergleicht, wie viel man bis 2050 noch tun muss, um die Pariser Klimaziele einzuhalten, dann war das so aus Sicht des Gerichts, hatte ich den Eindruck, dieses Gesetz handelt nach dem Prinzip, nach uns die Sintflut. Was nach 2030 kommt, sehen wir dann mal, wenn es soweit ist. Und das hat denen nicht gereicht und das ist schon sehr weitgehend und da wird es bestimmt noch viele, sowohl juristische, politische, wirtschaftliche Gedanken drüber geben.
Ich würde gerne in dem ersten Block mal diese Rolle des Pariser Klimaschutzabkommens auch diskutieren hinter diesen Gerichtsentscheidungen. Das ist internationales Recht, wenn man so will. Es ist auch nur zum Teil überhaupt völkerrechtlich bindend. Trotzdem scheint das ja eine immense Wirkung zu haben. Woran liegt das, Professor Franzius?
Ja, das ist eben auch eine Überraschung im sogenannten Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts. Beschluss deshalb, so sagte mir das die Berichterstatterin Gabriele Britz, weil es schlicht unter Corona-Bedingungen nicht möglich war, eine mündliche Verhandlung durchzuführen. Und das nehme ich ihr auch ab, weil als Richterin hat man natürlich schon auch großes Interesse, die Bühne zu bekommen bei einer mündlichen Verhandlung. Die Überraschung ist, dass eben das Paris-Abkommen ernst genommen wird. Das Paris-Abkommen ist, was die Temperaturziele angeht, verbindlich. Aber eben nur global verbindlich. 1,5 Grad, deutlich unter 2 Grad, irgendwo dazwischen. Und jetzt macht das Bundesverfassungsgericht etwas Erstaunliches. Sie nimmt das Paris-Abkommen und überträgt es gewissermaßen in das Grundgesetz und sagt, das Gebot der Klimaneutralität, das im Paris-Abkommen nur ganz vage angedeutet ist, in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts, dieses Gebot der Klimaneutralität, das steckt in Artikel 20a Grundgesetz, das ist die Staatszielbestimmung, wo es um den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen geht. Das ist eine Überraschung gewesen.
Das heißt, das wird unmittelbar wirksam sozusagen in Deutschland.
Wir haben jetzt keine völkerrechtliche Verpflichtung, wir haben eine verfassungsrechtliche Verpflichtung.
Und mehr als das, wenn ich das richtig sehe, Dr. Ward, denn es sind ja auch Unternehmen mit in die Pflicht genommen worden. Da ist die Argumentation in Holland ja ganz ähnlich gewesen. Haben das Politik und Wirtschaft einfach sträflich unterschätzt, was da an juristischer Power in diesem Paris-Abkommen steckt?
Ich glaube, diese Art von Argumentation ist unterschätzt worden oder ist so nicht gesehen worden. Das Pariser Klimaabkommen legt zwar auch Ziele für die einzelnen Länder fest, sieht aber ausdrücklich einen noch näher auszudefinierenden Mechanismus vor, wie auch diese Ziele getauscht werden können. Also wie in einem Land mehr reduziert werden kann, in einem anderen Land weniger reduziert werden kann. Wenn es diesen Mechanismus gibt und auf internationaler Ebene wird weiter darüber verhandelt, wie genau der aussehen kann, dann kann das auch dazu führen, dass Europa Reduktionsziele an dritter Stelle mit reduzieren muss. Das wiederum passt dann schwer zu der Argumentation des Gerichts mit. Dasselbe gilt für Unternehmen. Die Unternehmen haben klare Vorgaben, Preisvorgaben. Sie haben den Emissionshandel als wesentliches Instrument, wo vorab nicht definiert ist, wer in welcher Stelle denn reduzieren muss. Da kann es Unternehmen geben, die überhaupt nicht reduzieren, weil sie besser kaufen. Da kann es Unternehmen geben, die bessere Möglichkeiten haben zu reduzieren und das deshalb auch tun sollten. Deshalb, glaube ich, kann man die Vorgaben, die auf internationaler Ebene oder auch auf europäischer Ebene vereinbart sind, dann nicht auf die einzelnen Akteure eins zu eins runterbrechen.
Im Gegensatz zu einer politischen Anhörung im Bundestag, wo man solche Fragen ventilieren kann, haben die Richter das ja für sich entschieden, sozusagen. Können die das, dürfen die das, Frank Bräutigam?
Ja, schon. Also wenn man hier die große Zahl der Verfahren vergleicht, dann ist diese mündliche Verhandlung im Gerichtssaal, wo alles diskutiert werden, die Ausnahme. Und die Regel ist, dass die Entscheidungen schriftlich getroffen werden. Deswegen ist das ein Beschluss, wie Professor Franzius eben sagte. Wenn es im Gerichtssaal verkündet worden wäre, dann wäre es ein Urteil, so als kleines Jura-Quiz gerade noch. Ist aber nicht wichtig für den Inhalt. So, ich bin aber, wie Professor Franzius, der Ansicht und dann wohl auch wie die Berichterstatterin, die Professorin Britz, die also das Thema betreut hat. Wenn Corona nicht gewesen wäre, hätte man hier sicher eine mündliche Verhandlung gemacht. Also das wäre wirklich das Thema gewesen, denn diese Verhandlung am Verfassungsgericht, da geht es den Richterinnen und Richtern immer darum, Sachverstand zu bekommen. Natürlich können die Gutachten auch lesen im stillen Kämmerlein, aber die fragen dann gerne nochmal richtig nach und auch sehr deutlich und haken immer wieder nach, sodass auch der eine oder die andere da am Rednerpult schon oft ins Schwitzen gekommen ist. Und auf dieser Basis bilden die sich dann die Faktengrundlage, aber eben auch, das ist ja dann die Basis für die rechtlichen Schlüsse. Und solche großen Verhandlungen zu großen Themen habe ich schon oft erlebt. Eine war zum Beispiel zum Thema Sterbehilfe. Da ging das 2 Tage lang um diese wirklich weltbewegenden Fragen. Und ohne Corona hätte man auch das schon Monate vorher dann thematisiert. Und dann wäre die Überraschung vielleicht auch nicht ganz so groß gewesen. Zum Pariser Klimaabkommen finde ich noch spannend, dass diese banale Tatsache, die legen die wissenschaftlichen Grundlagen als korrekt zugrunde. Klingt jetzt banal, aber wir wissen alle, wie viel da auch geleugnet wird. Auch allein schon diese Aussage ist eine ganz wichtige Basis mit Blick in die Zukunft, finde ich.
Und wenn ich, wenn ich da kurz einhaken darf, das Paris-Abkommen ist wirklich zentral. Und das Paris-Abkommen ist ein Wendepunkt im internationalen Umweltrecht. Es ist ja gerade nicht so, dass im Paris-Abkommen für die Staaten verbindliche Minderungsziele vorgegeben werden. Das ist ein umweltvölkerrechtlicher Paradigmenwechsel. Das Paris-Abkommen sagt, die Staaten machen das. Das sind freiwillige Beiträge, sogenannte national determinierte Beiträge. Und damit geht sozusagen ein Schwenk von der internationalen Ebene zur nationalen Ebene. Es ist ja auch nicht so, dass es unter dem Paris-Abkommen Marktmechanismen gibt.
Noch nicht, die sollen noch verhandelt werden.
Ja, aber ich prognostiziere, dass sie auch in Glasgow nicht kommen werden.
Also bei der nächsten Klimakonferenz.
Bei der nächsten Klimakonferenz beziehungsweise bei der nächsten Vertragsstaatenkonferenz. Mhm. Und es gibt diesen Artikel 6 im Paris-Abkommen, da ist etwas über die Kooperationsmöglichkeiten und über die Marktmechanismen gesagt. Nur es ist eine andere Logik als die Logik unter dem Vorgängerprotokoll, dem sogenannten Kyoto-Protokoll. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir sozusagen in dieser alten Logik weiterdenken können. In gewisser Weise wird auch die Unterscheidung zwischen Staaten und privaten Akteuren unterlaufen. Nicht, dass das Völkerrecht die Unternehmen unmittelbar verpflichten könnte. Aber wenn die ganze Geschichte in die nationalen Gerichte kommt, wie jetzt beim Bezirksgericht Den Haag, wie jetzt beim Bundesverfassungsgericht, dann haben es die nationalen Gerichte in der Hand, Kraft der eigenen Rechtsordnung zu sagen, inwieweit auch Unternehmen in die Pflicht genommen werden können. Nochmal, das ist eine große Unterscheidung, die halte ich auch für wichtig. Es kommt darauf an, ob eine Klage gerichtet ist gegen einen Staat, mit dem Argument, der Staat müsste mehr machen, oder aber ob ein Unternehmen verklagt wird. Wir haben in Deutschland auch so einen Fall. RWE wird verklagt von einem peruanischen Bauern, der meint, dass RWE mitverantwortlich ist für eine Gletscherschmelze, die sein Haus in Peru in den Anden bedroht. Und der verlangt jetzt Schadensersatz bzw. die Kosten für die Verstärkung der Schutzmauer, damit dieser Gletschersee nicht sein Haus wegschwemmt. Und das ist anhängig beim OLG Hamm. Und das Bezirksgericht Den Haag, so eine einzelne Entscheidung, selbst wenn sie dann am Ende gar nicht bestätigt wird von der nächsthöheren Instanz, bewirkt etwas. Und zwar transnational. Es werden andere Gerichte kommen und sie werden sich auf die Entscheidung des Bezirksgerichts Den Haag berufen.
Naja, was wir dadurch jetzt haben, ist eine erhebliche Unsicherheit bei den Unternehmen. Wenn Gerichte immer neu und immer weitergehend an der Stelle entscheiden und sozusagen zusätzliche Vorgaben dann für einzelne Akteure mit definieren können, kann man sich nicht mehr darauf verlassen, was an allgemeinen Vorgaben zunächst mal Basis des Geschäfts und auch der Investitionsentscheidungen dann mit vorliegt. Und was ja auch zur Kenntnis zu nehmen ist, ist, dass dieses Gericht sehr stark auf naturwissenschaftliche Fakten auch mit bezieht, aber wir hier natürlich auch erhebliche Unsicherheiten haben. Nicht bei der Frage, ob es Klimawandel gibt oder nicht, das ist nicht der Punkt, sondern bei der Frage zum Beispiel, wie groß denn die Budgets sind. Wie groß, da gibt es verschiedene Ansätze, wie man die berechnen kann, also wie viel CO2 jeweils noch...
Also die CO2-Budgets, Sie meinen jetzt nicht das Geld in der Kasse.
Nein, richtig. Ich meine die CO2-Budgets, wie viel CO2 noch emittiert werden darf, bevor bestimmte kritische Punkte in der Atmosphäre erreicht werden. So, dann ist die Frage, wie die sich verteilen. Es gibt unterschiedliche Ansätze, auch der, wie das gerechnet wird, auch der Weltklimarat, der immer wieder berichtet über den Stand der Klimawissenschaft, passt die immer wieder an nach dem aktuellen Stand. Das macht es schwierig, dann auch klar zu sagen, naja, wie viel haben wir denn jetzt noch? Und genau das ist das, was Deutschland dann gleichmäßig verteilen muss oder in einer anderen Art und Weise verteilen muss über die nächsten bis zum Jahr 2045. Und vielleicht eins noch, die Unsicherheit und der Druck, der gerade durch das Gerichtsurteil in Karlsruhe entstanden ist, ist ja auch dann vor allem entstanden, weil es politisch nochmal stark verstärkt wurde. Das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass wir in der Wahlkampfzeit sind, Vorwahlkampfzeit da waren, mit hohen Umfragen, auch für die Grünen große Bedeutung für das Klimathema, dass wir die Zielsetzung haben, bis 2045 klimaneutral oder CO2-neutral zu werden, ist, so wie ich das verstehe, aus dem Urteil nicht direkt ableitbar. Sondern das ist dann die politische Entscheidung. Der politische Druck, die politische Dynamik, die davon ausgegangen ist.
Das ist normal.
Naja, aber das, ich frage ja nicht, ob das normal ist oder nicht, aber das sind die Auswirkungen und das ist der Grund, warum die ökonomische Bedeutung auch so groß ist.
Ist denn das Ganze eigentlich ohne Vorbild oder gibt es auch Parallelen? Oft wird zitiert, dass dieser ganze Vorgang erinnert an die Behandlung der Tabakkonzerne durch Gerichte. Ist das ein angebrachter Vergleich oder hinkt der Frank Bräutigam?
Ja, so Vergleiche sind immer etwas schwierig. Es ist so schon eine Tendenz, die es immer mal wieder auf verschiedenen Gebieten gibt, wenn Dinge sich sehr oder Themen sich sehr lange hinziehen. Dann ist sehr lange vor allem die Politik verantwortlich, bleibt es auch, aber es gibt dann oft so einen Turning Point, so einen Punkt, wo dann Gerichte einsteigen und das so eine gewisse Dynamik auch bekommt. Wenn wir da beim Thema Umwelt bleiben, war das auch bei den Grenzwerten NOx, Thema Fahrverbote in den Städten so. Da gibt es ja diese Grenzwerte auch schon seit 2010. Auf einmal kamen aber die Umweltverbände mit den Klagen da und der Druck der Gerichte stieg. Und viele aus der Politik haben dann gesagt, die Gerichte zwängen ihnen das auf. Ja, man kann es auch umgekehrt sehen. Die Politik hat aber auch 8 Jahre nichts selber getan. Also insofern, es gibt immer solche Themen, wo dann irgendwann so eine Dynamik sich entwickelt. Und das ist bei diesen Klimaklagen jetzt auch so. Denn es gab ja auch in den Niederlanden neben dem jetzigen Shell-Fall einige Jahre vorher schon auch die Klage gegen den Staat. Also dass der vergleichbare Fall zum Karlsruher Klimabeschluss jetzt gerade. Es gibt am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg gerade einen Fall. Das Verfassungsgericht in Karlsruhe hat auch seine Pressemitteilung in ganz viele Sprachen übersetzt und das Urteil. Also die scheinen da auch so ein bisschen, diese internationale Ebene, wollen gehört werden, schließe ich daraus. Also das wird noch weitergehen.
Aber ist denn das die Rolle des Verfassungsgerichts anzustreben, international gehört zu werden, um damit Signale zu setzen? Ist das nicht genau etwas, was diesen Vorwurf bekräftigt, dass da Politik gemacht wird und sagen wir mal auch Politik beeinflusst werden soll von Gerichtsseite?
Also es hat was zu tun, dass wir uns in Deutschland einfach schwer tun mit der sogenannten strategischen Prozessführung. Wir tun immer so, als ob ein Kläger vor Gericht rechtlichen Erfolg anstrebt. Aus den USA kennen wir, das muss gar nicht so sein. Das Gericht ist auch eine Bühne. Und wenn das Gericht eingeschaltet wird, nicht etwa um politische Prozesse zu ersetzen, sondern politische Prozesse anzustoßen, dann kann ich ehrlich gesagt auch keinen Verstoß gegen die Gewaltenteilung erkennen. Und im Übrigen gerade der Vergleich mit dem sogenannten Urgenda-Urteil in den Niederlanden zeigt doch.
Das ist welches?
Das ist das, wo eben die Kläger gesagt haben, die Niederlande müsste mehr tun, um die Paris-Ziele zu erreichen.
Die Klage gegen den Staat.
Genau. Die Klage gegen den Staat. Und da hat dann das Gericht, das höchste Gericht, also der Hohe Rat, gesagt, die Niederlande muss so und so viel Prozent mehr tun. Und das ist natürlich schon ein, ich würde jetzt nicht sagen Übergriff, aber wenn das Gericht explizit sagt, das und das und das müsst ihr tun, dann haben wir auch ein Gewaltenteilungsproblem. Und das sagt das Bundesverfassungsgericht gerade nicht. Das Bundesverfassungsgericht sagt im Grunde nur, ihr könnt das nicht durch Rechtsverordnung machen. Das muss der Gesetzgeber machen. Also er schwächt nicht etwa die parlamentarische Demokratie, sondern er stärkt die parlamentarische Demokratie. Und deswegen, in dem Maße, wie der Klimawandel ein gesellschaftliches Anliegen wird, kommen irgendwann die Gerichte ins Spiel. Und dann müssen die Gerichte gucken, dass sie der Politik genügend Raum belassen. Das hat aber das Bundesverfassungsgericht aus meiner Sicht getan.
Wenn man nochmal zurückkommt auf diese Frage zu den Tabakprozessen und der Parallele. Die Firmen, so ist die Argumentation, wussten in beiden Fällen, was sie tun. Also die Tabakfirmen wussten sehr frühzeitig, dass sie mit ihrer Ware Krebs auslösen. Und die Ölkonzerne wussten sehr frühzeitig, dass sie mit ihrer Ware zum weltweiten Klimaproblem, zur Klimakrise beitragen. Und in beiden Fällen haben sie nicht genügend getan, um das zu verhindern. Eigentlich ist ja ihr Daseinszweck damit in Frage gestellt, ganz logischerweise. Aber trägt diese Parallele?
Ja, es gibt gewisse Parallelen, in der Tat. Also wenn man sich mal die großen Mineralölunternehmen anschaut, wie Shell oder noch klarer ExxonMobil in den USA, sie haben den Klimawandel geleugnet. Sie haben, obwohl sie wussten, schon vor 30 Jahren wussten, dass das ein Problem ist, systematisch dieses Problem klein halten wollen. Und dazu gehört auch Shell. Und wenn man das tut, heutzutage tut, dann muss man damit rechnen, dass man irgendwann vor dem Gericht auf die Nase fällt.
Ja, aber das taten die vielleicht vor 30 oder 40 Jahren. Also diese Papiere, die von Exxon immer wieder zitiert werden, sind ja entsprechend alt. Und die großen, also zumindest in Europa ansässigen Mineralölunternehmen sind ja alle, sind sich ja dessen bewusst, dass sie in eine Welt hineinkommen, in der Klimaschutz immer wichtiger wird, in der das auch deren Geschäftsmodelle mit in Frage stellt und wo es darum geht, auch Alternativen mitzuentwickeln und Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln. Also ich glaube, insofern ist dieser Vorwurf, die leugnen das und müssen jetzt sozusagen auf dem Gerichtswege zum ersten Mal dazu gezwungen werden, nachdem sie eine Schädigung ihrer Kunden wissentlich befördert haben. Ich glaube, ja, es gibt natürlich gewisse Dinge, die ähnlich aussehen, aber am Ende ist es was anderes.
Also nicht, dass wir uns da missverstehen. Also das ist schon revolutionär, was da in Holland gemacht worden ist, weil Shell ist ja mitverantwortlich für den CO2-Ausstoß der Autofahrer in Holland. Also das sind sogenannte Scope 3 Emissionen. Und wenn man also jetzt das, was wir alle tagtäglich tun, einem Unternehmen zurechnet, dann geht das schon sehr weit.
Glauben Sie denn, dass das der Revision standhalten wird?
Ja, also ich stelle mir jedenfalls die Frage, warum passiert das in Holland? Wir haben zwei spektakuläre Urteile in Holland. Also einmal das eben gerade genannte Urgenda-Urteil, jetzt das Shell-Urteil. Das ist jetzt erstinstanzlich entschieden worden.
Das meine ich ja.
Da gibt es noch eine zweite Instanz und dann kommt noch der Supreme Court, wenn man das so sagen darf. Das ist eigentlich kein wirklicher Supreme Court, jedenfalls nicht vergleichbar mit dem Verfassungsgericht. Ich würde doch vorsichtig dazu tendieren, dass diese Entscheidung auch von den nächsthöheren Instanzen bestätigt wird.
Wobei diese Konstruktion dort rechtlich ist ja auch wirklich neu und spannend, weil man braucht ja, wenn man, also auch in den Niederlanden, wenn man ein Unternehmen verklagt, man braucht da ja einen Paragraphen, auf dessen Basis das passiert, eine Art Anspruchsgrundlage. Und da, ich kenne mich im niederländischen Recht nicht gut aus, will das hier gar nicht in Anspruch nehmen, aber da hat man wohl so eine Konstruktion gewählt, dass man aus den Paragraphen, wo es um Schadensersatz geht, so eine Art Sorgfaltspflicht für das Unternehmen Shell ableitet. So. Und daraus, aus dem Zivilrecht, kommt dann diese Verpflichtung, die müssen mehr tun. Also das ist von der Begründung, lässt sich das alles hören, aber es ist wirklich Neuland und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass ein anderes Gericht das vielleicht mal anders sieht und 1:1 auf Deutschland zu übertragen. Also ähnliche Gedanken kann man sich hier schon machen. Man findet auch Paragraphen dazu, aber es ist jetzt kein Automatismus, dass ein deutsches Gericht, glaube ich, sofort sagt, machen wir genauso, wir haben dieselben Paragraphen. Also da gibt es einfach, das muss man so feststellen, auch noch viele offene Fragen, finde ich.
Im Namen des Volkes, löst die Justiz jetzt die Klimakrise? Das fragen wir heute im SWR2-Forum mit Professor Claudio Franzius, Direktor der Forschungsstelle für europäisches Umweltrecht an der Uni Bremen, mit Dr. Bertus Barth, dem Geschäftsführer beim Institut der Deutschen Wirtschaft, und Dr. Frank Bräutigam, dem Leiter der ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe. Interessant an einer ganzen Reihe dieser Urteile über Klimafragen in verschiedenen Staaten ist ja, dass die Gerichte alle durch die Bank gesagt haben, ein Argument zählt nicht, nämlich dass andere mehr Dreck machen. Das ist ja ein sehr populäres Argument. Deutschland macht nur 2% der Emissionen weltweit aus. Und was nutzt es da dann schon, wenn wir hier was tun? China macht umso mehr Dreck. Ist das erwartbar oder ist auch das irgendwie eine spannende Entscheidung?
Nö, das hatte ja schon das Verwaltungsgericht Berlin gesagt.
Für Juristen ist manches langweilig, ja.
Nein, das will ich jetzt gar nicht sagen. Das ist durchaus eine Gemeinsamkeit. Aber auch das hat was mit dem Paris-Abkommen zu tun, ja. Es geht eben nicht darum, wie das von Ökonomen häufig gesagt wird, solange es auf der globalen Ebene keine verbindlichen Regelungen gibt, kann von nationaler Seite sowieso nichts gemacht werden. Also wartet man bis auf den Sankt-Nimmerleins-Tag, ja, weil es eben nicht so einfach ist, verbindliche Reduktionsverpflichtungen auf der internationalen Ebene festzulegen. Und jetzt kommt das Paris-Abkommen und macht nicht mehr diesen Top-Down-Approach, diesen Top-Down-Ansatz, sondern Bottom-Up. Es sind die Staaten, die Minderungsbeiträge festlegen. Und damit sind die nationalen Gerichte mit an Bord, weil die nationalen Gerichte jetzt die Aufgabe haben, auch zu überprüfen, ob das, was da von staatlicher Seite, von politischer Seite aus festgelegt wird, ausreicht, um das globale Temperaturziel von deutlich unter 2 Grad zu erreichen.
Und dabei spielt es eben keine Rolle, ob andere ihre Ziele erfüllen oder nicht.
Man schließt damit so ein bisschen aus, dass jeder mit dem Finger auf den anderen zeigen kann und am Ende gar nichts passiert. Und dafür, dass dann etwas passieren muss, ist das sicher ein sehr spannender Ansatz dann, genau.
Ja, aber trotzdem passiert das Ganze ja. Also zum einen bleibt es natürlich richtig, dass auch ein nationales Ziel nicht alleine das sicherstellen kann, dass das globale Ziel erreicht wird. Zweitens ist ja die Diskussion um die Frage, wie Ziele festgelegt werden. Die Versuche laufen ja seit den 90er Jahren. Am Ende ist es immer eine Verteilungsfrage, wer übernimmt welchen Teil mit. Und die ist auch deshalb wichtig, weil es sonst zu sehr unterschiedlichen Anspruchsniveaus, sehr unterschiedlichen Kostenniveaus auch mitkommt und dann immer zu der Gefahr kommt, dass auf die eine oder andere Weise Produktion sich im Wesentlichen da ansiedelt, wo die Standards am niedrigsten sind. Das kann ja dann auch nicht gewollt sein. Und wenn man sich dann nochmal anguckt, wie sehen eigentlich die Zusagen, die Selbstverpflichtungen, um sie mal so zu bezeichnen, der Länder aus, die dann im Paris-Abkommen gesammelt sind. Das sah so aus, dass die einen sagten, ja, wir machen das, aber nur, wenn es die anderen auch machen. Die anderen sagten, ja, wir machen das, aber nur, wenn es die anderen auch machen. Also diese ganzen Relativierungen und Querbezüge zu den Zielen anderer Länder, die finden wir auch in den einzelnen Selbstverpflichtungen infolge des Paris-Abkommens wieder.
Trotzdem, ich würde sprechen, um das jetzt sozusagen auch mal wirklich zuzuspitzen, von der Wiederentdeckung der nationalen Ebene für die Lösung eines globalen Problems. Und es ist ja nicht so, dass Deutschland weltweit Vorreiter im Klimaschutz wäre. Das können wir wirklich wahrlich nicht behaupten. Ja? Also Deutschland ist irgendwie Mittelmaß. Ich will jetzt nicht sagen, dass Deutschland die Lasten des Klimawandels allein schultern sollte. Und im Übrigen muss ich auch noch dazu sagen, wir haben auch noch einen anderen Player sozusagen mit im Spiel und das ist die EU. Und wenn jetzt die Bundesregierung die Klimaziele verschärft auf 65% bis 2030, dann hat das schlicht und ergreifend etwas damit zu tun, dass Deutschland dazu verpflichtet ist, und zwar unionsrechtlich verpflichtet ist. Das hat überhaupt nichts mit dem Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts zu tun.
Aber auf der
EU-Ebene wird jetzt ganz heiß diskutiert und das ist sicherlich auch ein Problem. Und da müssten eigentlich dann die Ökonomen uns auch was erklären können, einen sogenannten Grenzsteuerausgleich, dass eben gerade verhindert wird, dass die anspruchsvollen Ziele, die wir uns als EU gesetzt haben, dass die dazu führen, dass die Wirtschaft ihre Standorte ins Nicht-EU-Ausland verlagert.
Das ist einer der Dinge, die im Augenblick als Möglichkeit mit diskutiert werden, um das zu verhindern, was allerdings ganz erhebliche handelspolitische Gefahren mit sich bringt. Erstens ist die Frage, ist das überhaupt konform zu den WTO-Regeln, also zur Welthandelsorganisation. Auf der Exportseite wohl nicht, sodass die EU-Kommission in ihrem Vorschlag die Exportseite auch völlig außen vor lässt, was bedeutet, dass all diejenigen, die oft auf Drittmärkten unterwegs sind, da dann überhaupt nicht geschützt sind sozusagen. Auf der Importseite ist das WTO-rechtlich zumindest zweifelhaft, aber auch hier gilt das, was wir bei den Rechten auf nationaler Ebene gesehen haben, dass das natürlich das eine ist, aber das Handeln dann das andere und die Gefahr von massiven handelspolitischen Konsequenzen, die dann die ganzen Vorteile einer solchen Schutzregelung weit übertreffen würden, die ist riesig groß. Die ganzen asiatischen Länder, China voran, aber auch die USA sehen das hier als Angriff und das würde uns, wenn wir Pech haben, in neue Zollspiralen mit hineinbringen. Die schaden dann am Ende allen.
Ich denke eher, der Klimawandel, so wie wir ihn jetzt verstehen, ist doch eine Transformationsaufgabe. Wenn wir klimaneutral sein wollen, dann müssen wir in eine dekarbonisierte Wirtschaft kommen. Und die Svenja Schulze, die Umweltministerin, hat doch immer wieder gesagt, beim Klimaschutzgesetz geht es darum, den Unternehmen Planungssicherheit zu geben. Jetzt wird gesagt, okay, und kaum war das in Kraft, wird es angegriffen vom Bundesverfassungsgericht und jetzt wird es verschärft. Aber die Richtung, die ist vorgegeben, es wird eher schärfere als niedrigere Ziele geben. Und dann ist es doch in unserem ureigenen Interesse, dass wir die Wirtschaft politisch, rechtlich so aufstellen, dass sie am Ende Vorteile hat aus dem Transformationsprozess und nicht immer nur die Nachteile an die Wand malt.
Also der Punkt mit der Planungssicherheit, der wäre ja richtig. Und das wäre in der Tat eins der Vorteile dieses Urteils, wenn man dann tatsächlich klar wüsste, wie denn die Zielsetzungen sich verändern würden. Bisher haben wir in der Tat es gehabt in den letzten Jahren eine stetige Verschärfung von Zielen, auch Zielen für denselben Zeitpunkt. Also nicht nur eine Fortschreibung, das ist klar, dass die dann schärfer werden, sondern auch Verschärfung zu den jeweiligen Stichjahren. Und das ist dann nun das Gegenteil von Planungssicherheit mit. Sie haben zu Recht gesagt, dass das 65%-Ziel aus der europäischen Diskussion herkommt. Das Jahr 2045 als Jahr der Treibhausgas- oder der CO2-Neutralität kommt da nicht her. Also, ob das dann auf europäischer Ebene zu einer Verschärfung der Ziele wiederum führt oder eher dazu beiträgt, dass andere Länder Europas mehr Zeit haben mit diesem Umstellungsprozess, das wird dann nochmal abzuwarten sein. Aber was ich noch interessant finde, auch in der Diskussion um das Urteil, was wir heute noch nicht so angesprochen haben, ist, dass ja die Argumentation auch darüber mit gelaufen ist, dass eine Lastverteilung zwischen den verschiedenen Generationen gleichmäßiger stattfinden soll. Also dass man nicht nur bis zum Jahr 2030 denkt und dann mal gucken, wie es dann weitergeht, sondern dass man das irgendwie angleichen will. Was unter den vielen Unsicherheiten, die wir haben, schon ein zweifelhaft ist, ob das überhaupt geht, Unsicherheiten hinsichtlich der Budgets, die wir tatsächlich haben, Unsicherheit hinsichtlich der Kosten, die dann und Freiheitseinschränkungen, die dann damit verbunden sind. Aber die Frage, die ich habe, ist, ob das nicht etwas ist, was als Grundgedanke dann eigentlich, wenn das Verfassungsgericht hier sagt, dass das gilt, ob das dann auch in anderen Fragen mitgilt. Und wir beispielsweise, weiß ich nicht, das Rentensystem in absehbarer Zeit vor dem Verfassungsgericht haben, unter der Maßgabe der Generationengerechtigkeit.
Das ist eine offene Frage, aber ich kann noch mal berichten. Neulich habe ich eben gehört von Gabriele Briss, der Berichterstatterin, auf diese Frage hin, ja, ist das übertragbar, ja oder nein? Dreimal sprach sie von einer spezifischen Konstellation. Und ich meine, das ist eine spezifische Konstellation, die sich nicht ohne weiteres übertragen lässt auf die Staatsverschuldung oder auf die Rentenversicherungssysteme. Das glaube ich nicht.
Was ist denn der wichtigste Unterschied, damit wir das verstehen können?
Es ist, wie das Gericht sagt, die Vorwirkung der Freiheit. Der Gesetzgeber hat ein Budget im Klimaschutzgesetz festgelegt mit Jahresemissionsmengen, sektorscharfe Jahresemissionsmengen. Das ist das gesetzliche Budget. Und jetzt fragt das Gericht, ob dieses gesetzliche Budget verfassungskonform ist. Jetzt sucht es eine Norm und findet die Norm in Artikel 20a Grundgesetz einer Staatszielbestimmung. Und da liest es jetzt das klimawissenschaftliche Budget ein und sagt, Deutschland hat noch 6,7 Gigatonnen CO2 bis zur Klimaneutralität. Und jetzt sagt das Gericht, wenn wir das annehmen, dann ist dieses Budget 2030 weitgehend aufgezehrt. Das heißt, die heute Klagenden, die Beschwerdeführenden, können dann 2030 gar nichts mehr emittieren. Und um deren Freiheit zu schützen, kommt diese Figur der eingriffsähnlichen Vorwirkung. Diese Rechte, die die Beschwerdeführenden haben und die mit Sicherheit massiv nach 2030 eingeschränkt werden. Um diese Rechte zu schützen, muss heute mehr getan werden, damit 2030 noch emittiert werden kann.
Da würde ich gerne einhaken, weil ich würde da schon auch Dr. Barth unterstützen wollen, dass man es trotzdem, diese abstrakten Grundrechte, Stand jetzt, irgendwie auch doch übertragen kann, zum Beispiel aufs Rentensystem. Auch wenn ich glaube, dass das Gericht für sich intern das wirklich als Ausnahme deklarieren möchte. Und die haben ja auch die Macht, es nicht zu übertragen. Aber wenn man jetzt an die Rente denkt und diese Freiheit in der Zukunft, man könnte doch auch sagen, wir zahlen jetzt viel zu wenig oder wir kümmern uns jetzt viel zu wenig um die Rente. Und das führt dazu, dass junge Menschen 2040, 2050 so viel für ihre Altersvorsorge zahlen müssen, dass ihre Freiheit so stark beschränkt ist, dass sie nicht mehr richtig leben können. Und ich finde, das sind schon Gedanken, die sind vergleichbar. Es kann sein, dass das Gericht dann sagt oder Gründe findet, warum das nicht so ist, aber hören lässt sich das schon finden.
Aber die Gründe liegen doch auf der Hand. Da gibt es kein Budget. Es gibt auch kein Ziel, 2050 klimaneutral zu sein, rentengerecht 2050 zu sein. All das gibt es nicht. Das Bundesverfassungsgericht, ich nehme es jetzt wirklich mal ausnahmsweise in Schutz, orientiert sich am Gesetzesrecht. Das ist dieser Budgetansatz. Das ist das Neue. Das haben wir nicht bei der Staatsverschuldung, das haben wir nicht bei der Rente, das haben wir nicht bei dem Sozialversicherungssystem.
Na, wir haben vielleicht keine expliziten Budgets, aber faktische Budgets haben wir natürlich schon und faktische Grenzen dann auch dessen, was möglich ist und was dann zu Verteilungswirkungen, also gerade in der Rentenpolitik, zu Verteilungswirkungen und damit auch zu Freiheitseinschränkungen in der Zukunft mitführt. Und die im Zweifel sogar besser rechenbar und klarer prognostizierbar sind, als mit den Budgets diese 6,7 Gigatonnen, die eben angesprochen waren, die eine von mehreren Ansätzen sind, eine von mehreren Ergebnissen sind, die ich überraschenderweise sehr 1:1 dann in dem Urteil wiedergefunden habe, nicht den Versuch machen, die Bandbreite der wissenschaftlichen Einschätzung zu dem zur Verfügung stehenden Budget da auch mit in die Kalkulation mit hineinzunehmen.
Haben denn die Richter, Dr. Barth, Sie haben das jetzt mehrfach in Frage gestellt, eigentlich genug Sachverstand, um sowas zu entscheiden? Können die zum Beispiel einkalkulieren, was den Menschen so alles noch einfallen könnte? Vielleicht haben wir in 10 Jahren eine gigantische Lösung und das alles ist überhaupt kein Thema mehr. Wie geht das Gericht eigentlich mit so einer Frage um von Unsicherheiten?
Naja, die Frage, haben die genug Sachverstand? Wenn man das durchgreifen ließe, dann könnten Richter über gar nichts entscheiden, weil die entscheiden über Medizinhaftung, ob ein Arzt einen Fehler gemacht hat, über Verkehrsunfälle, über Umwelt. Und Richterinnen und Richter müssen sich immer dann Sachverstand dazu holen. Sie müssen es irgendwie begreifen und dann die rechtlichen Schlüsse daraus ziehen. Also mit dem Argument, die können das gar nicht, ist es schwierig zu kritisieren. Aber das Argument kommt, das ist auch okay, immer wieder, auch wenn es um europäische Schuldenkrise, die EZB gibt. Da sagen ganz viele, die maßen sich da einen wirtschaftlichen Sachverstand an. Die glauben, glaube ich, auch sehr oft und sind sehr von sich überzeugt, dass sie das alles mega durchdringen. Aber im Prinzip ist es, das will ich damit sagen, Normalfall, dass sich Juristinnen und Juristen mit fachfremden Dingen beschäftigen müssen und daraus ihre Schlüsse ziehen rechtlich.
Ja, aber umso wichtiger wäre es ja gewesen, dann auch entsprechend die Anhörungen oder die mündliche Verhandlung mitzuhaben, wo halt jenseits dessen, was jemand sich an seinem Schreibtisch überlegt, was wichtig ist, erstmal aufschreibt, man dann tatsächlich auch in einen Dialog kommen kann und das Ganze von verschiedenen Seiten besser beleuchten kann.
Also ich finde, dass die beiden Quellen, die das Bundesverfassungsgericht heranzieht, nicht irgendwelche Quellen sind. Das Gericht beruft sich auf den IPCC, also auf den Weltklimarat und
der jedes Mal andere Budgets drin hat.
Ja, das ist nicht starr, das Budget. Der Klimawandel ist auch nicht starr, das ist beweglich. Und das Budget muss auch angepasst werden. Und vielleicht haben wir ein zu großes Budget, vielleicht aber auch ein zu kleines Budget, um gefährlichen Klimawandel aufzuhalten. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen, das ist ein Gremium, das die Bundesregierung eingesetzt hat. Dieser Sachverständigenrat für Umweltfragen hat diese Zahl 6,7 Gigatonnen in seinem letzten Umweltgutachten ausgeworfen. Also das sind nicht irgendwelche Sachverständigen, die da herangezogen werden. Das sind schon wichtige Sachverständige. Obwohl ich zugebe, man kann es auch anders sehen. Und dass das Bundesverfassungsgericht diese klimawissenschaftliche Debatte einfach so in Vorschriften des Grundgesetzes hineinliest, das ist schon überraschend.
Wenn ich Sie recht verstehe, dann könnte es durchaus sein, dass bei einem anderen Urteil, einem späteren Urteil mal auch andere Daten zugrunde gezogen werden und dass das alles auch revidiert werden kann in einem gewissen Umfang. Habe ich das richtig verstanden?
Natürlich kann das revidiert werden, aber da steckt auch schon eine Erscheinung drin. Also, weil Sie hatten ja auch gefragt nach der Ungewissheit. Natürlich haben wir es hier zu tun mit Ungewissheit. Und das Gericht sagt ja nicht, das ist jetzt sozusagen verbindlich vorgegeben. Das Gericht orientiert sich an dem, was der Gesetzgeber gemacht hat, einen Budgetansatz zu entwerfen, ja, und sagt, das ist in Ordnung, das dürft ihr verfassungsrechtlich. Damit kommt aber so eine Zeitdimension hinein, weil wir decken das Budget ja sozusagen bis zur Klimaneutralität, also bis 2050 oder jetzt 2045. Und da kann sich natürlich noch viel tun. Zum Beispiel, das wird auch angesprochen im Beschluss, ja, wie sieht es aus mit den sogenannten Negativemissionstechnologien? Wenn wir es nicht schaffen, dann müssen wir zu anderen Maßnahmen greifen. Zum Beispiel sowas tun wie Meeresdüngung oder wir müssen irgendwelche Sonnensegel im Weltall installieren, ja, um dann sozusagen die Erderwärmung aufzuhalten. Das sind sogenannte Negativemissionstechnologien, die das Gericht selbst anspricht, und die werden kommen. Da können wir uns jetzt gegen sperren in Deutschland. Aber das ist weltweit eine Entwicklung, die auch in Deutschland ankommen wird.
Ja, revidieren, wobei wieder eher von Aufforstung, eher von Carbon Capture and Storage, also Verpressung, sprechen, und von auch Nutzung, stofflicher Nutzung von CO2, was dann aus der Luft herausgenommen wird. Also die Sonnensegel und diese Geoengineering-Fantasien, die es dann auch immer mal wieder gibt, dass man irgendwelche Stoffe in der Luft verteilen sollte, in der Atmosphäre verteilen sollte, um das auszugleichen. Ich glaube, die sind nun wirklich nicht auf der politischen Agenda.
Revidieren im Sinne von Fakten ändern sich, das kann schon sein, aber sollte, glaube ich, jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass diese Rechtsgrundsätze, dieser Blick nach vorne, das ist jetzt erstmal doch ein sehr grundsätzliches Urteil. Da wird das Gericht so schnell nicht dran rütteln, und alles Weitere muss man mal sehen. Es gibt ja im Grundgesetz, die haben das nicht, ja, auch nicht ganz frei erfunden. Auch dieser Eindruck ist nicht richtig, weil es steht, ein Artikel 20a haben wir schon mal erwähnt, eben gerade, da steht eben auch dieser Auftrag an den Staat drin, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen. Und dieser Beschluss hier, der füllt den jetzt erstmals eigentlich mit Leben. Das ist so das Neue an diesem Beschluss unter anderem.
Nein, und diese Konkretisierung hat ja einen politischen Prozess, eine politische Dynamik hervorgerufen. Selbst wenn das Urteil nicht Bestand haben sollte, weil es nächste Woche anders entschieden würde. Ja? Die Diskussion, die politische Dynamik, die durch diesen Beschluss als einmaliges Ereignis ausgelöst wurde, die ist ja da und die ist auch nicht wieder zurückzudrehen. Also auch von der Klimaneutralität bis 2045, ich sehe nicht, wie man da politisch wieder runterkommen sollte, selbst wenn die rechtliche Einschätzung sich ändern sollte.
Frage an Dr. Barth. Ist denn der Klimawandel nicht längst auch als Finanzrisiko an den Börsen und bei den Investoren angekommen? Das wird ja im Grunde nur durch die Gerichte jetzt ein bisschen verschärft, aber es ist doch auch politisch schon längst ein Risiko, das eingepreist ist in der Wirtschaft.
Ja, der Klimawandel ist eine riesige Herausforderung. Der Klimaschutz ist eine riesige Herausforderung an ganz viele Unternehmen und Branchen, die sich zum Teil sehr grundlegend umstellen müssen. Und das tun die auch. Die sind auf dem Weg dahin. Und die einen weiter, die anderen haben größere Schwierigkeiten. Aber das ist jetzt auch keine Neuerung, die durch das Urteil jetzt gekommen wäre. Was da wichtig ist, ist, dass man wirklich in der langfristigen Perspektive weiß, wie kann man damit umgehen, worauf muss man sich eigentlich einstellen. Und da sind solche Beschleunigungsschritte, wie sie jetzt da sind, nicht förderlich.
Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt nicht förderlich ist. Also wir leben in einer Welt, in der sich die Dinge verändern, in der klar ist, für alle klar ist, das ist ein Problem. So, jetzt gibt's Leitplanken, die macht der Gesetzgeber. Es gibt Gerichte, die versuchen, dass diese Leitplanken auch Zähne bekommen. Ja, es gibt ja noch eine andere Dimension. Bei Vorhabenzulassungen beispielsweise muss das natürlich jetzt auch alles berücksichtigt werden. Also der Bau einer Autobahn beispielsweise, er wird immer schwerer. Und er lässt sich immer weniger rechtfertigen. Und jedes Unternehmen weiß das doch. Es ist doch jetzt inzwischen schon ein Wettbewerb in der Automobilindustrie entstanden, wie schnell der Verbrennungsmotor aufgegeben wird. Da brauchen wir gar kein Verbot, ja. Die Industrie gibt von sich aus den Verbrennungsmotor auf.
Ja, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen ein Zerrbild, weil der Druck kommt da schon sehr stark durch die europäische Regulierung, die da.
Also durch die damit, Politik damit, an der Stelle aber.
Durch die Politik. Und am Ende ist es ja auch, das ist ja der Punkt, ist es ja auch, dass Politik mit entscheiden soll und das nach einer vernünftigen Diskussion mit stattfinden soll. Was ich schwierig finde, ist der Umgang mit dem Urteil. Wir haben dieses Urteil gehabt. Eine gute Woche später lag dann der Gesetzentwurf vor, der mit Anhörungszeiten für die Betroffenen von weniger als einem Tag dann durchgepeitscht wurde. Und eine Woche später hatten wir eine nochmal deutliche Verschärfung der nationalen Klimaschutzziele damit gemacht. Und das ist kein angemessener Umgang mit einer solchen Frage, die nun wirklich vielfältige Auswirkungen in vielen Bereichen, in unterschiedlichen Nachhaltigkeitsbereichen mit sich bringt.
Im Namen des Volkes löst die Justiz jetzt die Klimakrise. Das war die Frage heute im SWR 2 Forum. Was bedeutet denn diese Welle an Klimaklagen gegen Firmen, gegen Staaten? Was bedeutet das für die Arbeitsteilung von Politik, Wirtschaft und Justiz? Wir haben gesehen, dass sich diese Arbeitsteilung nach wie vor erhalten hat, aber möglicherweise auch dynamisch verändert. Diskutiert haben Professor Claudio Franzius, Direktor der Forschungsstelle für europäisches Umweltrecht an der Uni Bremen, Dr. Hubertus Barth, Geschäftsführer beim Institut der deutschen Wirtschaft, Dr. Frank Bräutigam, der Leiter der ARD-Rechtsredaktion, und mein Name ist Werner Eckert.